Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. An einem Tag, an dem Thüringen über mögliche Koalitionen diskutiert und ganz Deutschland mit. Denn es geht um ganz grundsätzliche Fragen für die Parteienlandschaft. Zum Beispiel die Frage, ob die CDU nicht doch mit der Linken koalieren könnte und über ihre Verluste.
Die Führungsfrage muss natürlich gelöst werden. Insofern, dass es nicht nur Frau Kramp-Karrenbauer ist, auch die Fraktion, auch das Kanzleramt. Wir sind an einer Wegmarke endgültig angelangt. Es stellt sich die Frage, ist die CDU in Zukunft noch Volkspartei? Ja oder nein? Und deswegen müssen wir endlich Haltung zeigen. Ansonsten mutieren wir zu einer Karaoke-Partei.
Sagt dazu Unionsmittelstandschef Carsten Linnemann in Berlin. Wir berichten über die Diskussionen in Thüringen und Berlin und sprechen über die Zwickmühlen, die sich da aufgetan haben. Im britischen Parlament ist Boris Johnson erneut mit einem Antrag auf Neuwahlen gescheitert, was nicht bedeutet, dass solche Neuwahlen nicht schon morgen bei einem neuen Anlauf zugestimmt werden könnten. Ein guter Tag war es für die Linke und die AfD gestern im Erfurter Landtag. Beide Parteien an den jeweiligen Enden des Spektrums haben deutlich an Wählerstimmen zugelegt. Der Fokus lag allerdings heute auf der CDU. Was macht sie? Koaliert sie oder doch nicht? Am Abend folgte eine Pressemitteilung, nachdem sie sich erstmal erstaunlich offen gab, mit einer erneuten Absage an die Koalition. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Bernhard, wie erklärt das die Partei?
Bei der CDU haben heute Präsidium und Landesvorstand getagt am Abend und es war eher eine Präzision als eine Absage an die Koalition, von der wörtlich nie die Rede war. Mike Moring hat wörtlich gesagt heute Abend, ich kann mir keine Situation vorstellen, dass die abgewählte rot-rot-grüne Landesregierung durch die Unterstützung der CDU in eine neue Regierungsverantwortung gehoben wird. Das schließt sich aus. Das heißt, man will keinen Ministerpräsidenten mitwählen, das ist eigentlich auch klar. Und dazu noch, wir werden mit dem Wahlergebnis dennoch verantwortungsvoll umgehen, was immer das heißen mag. Das heißt, es wird Gespräche geben zwischen der CDU und Bodo Ramelow. Man sagt aus staatspolitischer Verantwortung, nicht mehr und nicht weniger. Man wird also miteinander reden. Eine Duldung ist damit immer noch möglich. Und was auch klargestellt wurde heute Abend bei den CDU-Gremien in Thüringen, die Verantwortung für die Regierungsbildung liegt eindeutig bei Ramelow, denn es hat ja auch Vorschläge gegeben in der CDU, dass sich Mike Moring, also der CDU-Chef, zur Wahl stellen solle als Ministerpräsident. Da hat auch nochmal der Altministerpräsident Bernhard Vogel beigetragen, der ganz klar gesagt hat, die Regierungsbildung liegt bei Bodo Ramelow und bei der Linken und bei niemand anderem.
Wie erklären Sie sich denn jetzt dieses Hin und Her heute im Laufe des Tages? Das war ja zumindest der Eindruck bei der Beobachtung.
Na, Mike Moring hat gestern und auch heute Morgen sehr widersprüchliche Signale ausgesandt. Er war unklar, er wollte vieles offen halten vor den Gesprächen mit der Parteispitze im Land und auch im Bund in Berlin heute. Er hat dann auch noch gesagt, wir in Thüringen entscheiden selbst, ist dann ein bisschen zurückgepfiffen worden, auch im Bund. Da wurde ihm nochmal der Unvereinbarkeitsbeschluss vorgelegt, dass der gilt, also keine Koalition der CDU mit der Linken und mit der AfD. Im Land kommen jetzt auch viele Kritiker von verschiedenen Seiten, sowohl liberale Feinde von ihm aus der Partei als auch Konservative, die in Richtung Werteunion gehen. Von beiden Seiten wird er nun angegriffen. Er hat ja nun auch einen Verlust von einem Drittel der Wähler mit zu verantworten in dieser Wahl. Da wird nach Verantwortlichen gesucht, das ist klar. Das könnte auch die Partei zerreißen jetzt, wie man sich zu der Linken verhält. Neuwahlen will auch keiner. Also man steht da zwischen allen Fronten und Mike Moring muss versuchen, das Ganze irgendwie zu moderieren.
Jetzt ging es ja am Tag nach der Wahl nicht nur um die CDU. Welche Konstellation schwebt denn dem Wahlsieger Bodo Ramelow mit seiner Linkspartei vor?
Also Bodo Ramelow ist ja für Rot-Rot-Grün in die Wahl gegangen, nicht nur für seine eigene Partei. Der Staatskanzleiminister Hoff hat heute auch gesagt, Rot-Rot-Grün steht weiter zusammen. Man wird auch bald jetzt zusammentreffen und sprechen. Aber es gibt da auch unterschiedliche Stimmen. Von der SPD hört man Verschiedenes von weiter so, wir bleiben zusammen, bis wir überprüfen das Ganze nochmal, bis wir gehen in die Opposition, ist bei der SPD alles dabei. Die SPD hat auch herbe Verluste hinnehmen müssen, ist natürlich auch jetzt auch in der Frage, wie sieht unsere Zukunft aus und wie sieht die Zukunft des Landes aus und wie kann man das Ganze irgendwie miteinander zusammenbringen. Auch bei den Grünen gibt es jetzt auch Rufe nach dem Rücktritt der Parteisprecher. Die wollen nicht zurücktreten, wollen erstmal noch Verhandlungen führen. Also da ist eine Menge Bewegung gerade in der Politik in Thüringen.
Ja, und auch die FDP, die ja denkbar knapp in den Landtag kam, könnte ja eine Rolle in der Regierung spielen. Hat sich da heute noch etwas bewegt?
Sie waren sehr Klar, heute Morgen schon in der Bundespressekonferenz, sowohl Christian Lindner als Bundesvorsitzender als auch Thomas Kemmerich als Landesvorsitzender haben gesagt, keine Koalition, keine Duldung. Wir haben mit der linken Landesregierung, wenn es eine geben wird, nichts zu tun. Sie lassen sich gar nicht auf irgendetwas ein. Das heißt, es ist noch alles offen in Thüringen und nichts deutet auf eine baldige, stabile Regierung hin.
Vielen Dank an unseren Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard, für diese Einschätzung. Und gerade wenn klar ist, dass neue Regierungskonstellationen im Raum stehen, dann sind die Diskussionen in den Parteizentralen in Berlin natürlich umso hitziger. Was kann man sich erlauben? Was muss man angesichts des Wahlergebnisses vielleicht einfach wagen? In Berlin ging es heute um die Abwägung, wie die Bundesparteien mögliche Koalitionsverhandlungen mittragen. Frank Capellan hat zugehört.
Zu beneiden ist die CDU-Chefin nicht. Ihre Autorität bröckelt. Der Wahlausgang ist für die Union eine Katastrophe. Auf Platz 3 gelandet, historisch schlecht. Die Mitte steht in großen Buchstaben hinter Annegret Kramp-Karrenbauer. Doch für die Mitte gibt es keine Mehrheit mehr, keine Mehrheit gegen die AfD.
Das hat damit zu tun, dass im Moment beide Regierungsparteien, sowohl SPD als auch CDU, mit Internas beschäftigt sind.
Der Ärger darüber steht ihr ins Gesicht geschrieben. AKK redet nicht lange drumherum. Tilman Kuban, der Chef der Jungen Union, hat die Führungsfrage gestellt, heute im Parteivorstand. Es geht um ihre Kanzlerkandidatur, es geht auch um den Parteivorsitz. Darüber wird 2020 entschieden, bekräftigt Kramp-Karrenbauer und fordert ihre Kritiker auf, aus der Deckung zu kommen.
Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit.
Und dann stellt sie klar, dass die CDU natürlich bei ihrer Linie bleibe, keine Koalition mit der Linkspartei zu bilden. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Union vor einer Zerreißprobe steht. An einer Kooperation mit der Linken dürfte sie auf lange Sicht kaum vorbeikommen. Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, wirbt angesichts unklarer Mehrheitsverhältnisse schon lange für ein Umdenken. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner dagegen warnt.
Wir werden überflüssig, wenn wir mit der Linkspartei oder mit der AfD koalieren würden. Dann braucht es uns nicht mehr. Es gibt Momente, da ist Haltung gefragt.
Auch die Liberalen, die mit gerade einmal 5 Stimmen den Einzug in den Landtag geschafft haben, sind für eine Koalition mit der Linkspartei nicht zu haben.
Wo man sich vor der Wahl festlegt, das muss nach der Wahl gelten.
Betont Parteichef Christian Lindner. SPD und Grüne hoffen nun zumindest auf eine Tolerierung des Linksbündnisses in Erfurt. Deutlich wird heute aber auch, dass der Wahlausgang in Thüringen auch das Klima in der Großen Koalition weiter belasten dürfte.
Es wäre gut gewesen, wenn wir zum Beispiel die Grundrente durchbekommen hätten im Bund. Es muss darum gehen, dass der Staat handlungsfähig ist.
Beklagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil angesichts des schlechten Abschneidens seiner Partei. CDU-Pendant Paul Ziemiak kündigt aber nach dem Thüringen-Debakel an, den Sozialdemokraten bei der Grundrente nicht weiter entgegenkommen zu wollen. Ernüchterung auch bei den Grünen, Parteichef Robert Habeck.
Wir sind auf dem Weg und der Weg geht auch manchmal ganz schön bergauf und manchmal weht einem der Wind auch noch ins Gesicht. So fühlt sich der Tag halt heute an.
Dass die AfD trotz oder wegen ihres Rechtsaußen Björn Höcke ein Rekordergebnis einfahren konnte, schockiert viele in Berlin. Parteichef Alexander Gauland bezeichnete Höcke zunächst als Mann der Mitte, um sich dann selbst zu korrigieren.
Er steht mitten in der Partei, das habe ich gesagt, das habe ich ausgedrückt.
Bleibt nach einem denkwürdigen Wahltag eine Linkspartei, die nach etlichen Niederlagen als strahlender Sieger dasteht, auch wenn Bodo Ramelow noch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht.
Glauben Sie mal, ich habe Kraft und Energie genug, auch die nächsten 5 Jahre das Land eindeutig und klar zu regieren und das mit einer Partei, auf die ich stolz bin.
Im Wahlkampf allerdings hatte er diese Partei eher auf Distanz gehalten.
Aber das wird Bodo Ramelow in den Koalitionsverhandlungen nicht voneinander trennen können, die Partei Die Linke und seine Person. Und damit tut sich die Union schwer. Wir haben bereits über die abendliche Stellungnahme der Thüringer Union berichtet, in der sich Mike Moring nun doch festlegt, es wird keine Koalition geben. Über das Dilemma der CDU habe ich kurz vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Oskar Niedermeyer von der Freien Universität Berlin gesprochen und ihn als erstes gefragt, kann die Union gar nicht anders?
Nein, sie kann wirklich nichts anders. Ich habe auch nicht verstanden, warum Mike Moring heute Morgen in der Weise vorgebrecht ist, wohl auch unabgesprochen im eigenen Landesverband, und Äußerungen getan hat, die man ja durchaus ziemlich klar als ein Koalitionsangebot verstehen konnte, wenn man wollte. Und er selbst hat das im Wahlkampf ja mehrfach und definitiv ausgeschlossen. Und man kann eben nicht, unabhängig davon, wie jetzt der Wahlausgang ist, sein Wort brechen gegenüber den eigenen Anhängerinnen und Anhängern. Und was mit Politikern passiert, die ihr Wort brechen in der Weise, das haben wir schon erlebt in der Bundesrepublik. Da ist zum Beispiel an Frau Ypsilanti zu erinnern in Hessen damals, die ja auch vorher eine Koalition ausgeschlossen hat mit der Linken und nachher eine machen wollte.
Ja, man könnte ja aber auch sagen, man muss eben angesichts schwieriger Wahlergebnisse vielleicht auch Haltungen verändern und Tatsachen ins Auge blicken. Das gilt ja zum Beispiel auch für die FDP.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das kann man tun, das sollte man auch tun, denn es wäre natürlich unsinnig, wenn die CDU oder zum Beispiel eben auch die FDP, die ja das gleiche Problem hat, sich jetzt so verhalten würden, dass man ihnen den Vorwurf machen kann, dass sie zur Unregierbarkeit von Thüringen beitragen. Aber das ist ja nicht der Fall. Denn es gibt ja unterhalb einer formalen Koalition ja noch zwei andere Möglichkeiten. Und die muss man natürlich prüfen. Es gibt die Möglichkeit einer, sagen wir mal, formellen Tolerierung, dass man so eine Art Tolerierungsabkommen macht. Und es gibt die Möglichkeit, und das würde ich für die viel wahrscheinlichere halten, dass man Gespräche macht. Ramelow hat diese Gespräche ja angekündigt und Moring wird ja auch mit Ramelow reden. Und dann ausmacht, dass man da, wo die CDU inhaltlich mitgehen kann, immer wieder temporär, aber von Fall zu Fall und von Gesetz zu Gesetz eben mit der rot-rot-grünen Koalition stimmt, wenn die jetzt eine Minderheitsregierung macht. Und das wäre etwas, wo man dann eben der CDU nicht vorwerfen könnte, sie verweigert sich, ihr aber auch gleichzeitig nicht vorwerfen könnte, sie hat ihr Wort gebrochen, weil das wäre keine formelle Koalition.
Die Frage ist ja dann immer, wie die Wählerinnen und Wähler das auffassen. Also wenn etablierte Parteien Vertrauen zurückgewinnen wollen, ist dann so eine Minderheitsregierung nicht das falsche Mittel und beteiligt man sich dann nicht doch an einem weiteren Vertrauensverlust?
Es ist ja die Frage, wann der Vertrauensverlust größer ist. Ob man einen größeren Vertrauensverlust hat, wenn man den Wählern vorher im Wahlkampf definitiv und explizit etwas verspricht, dass man bestimmte Dinge nicht macht, um die dann nachher sofort am ersten Tag nach der Wahl zu machen. Oder ob man sagt, wir haben euch das versprochen, wir halten es auch ein, aber wir erkennen an, dass wir uns der Verantwortung stellen müssen und dass wir dafür sorgen müssen auch, dass Thüringen weiter regierbar bleibt. Und wir haben ja in Thüringen einen Sonderfall. Die Verfassung in Thüringen, die erlaubt ja, dass der Ministerpräsident im Amt bleibt, auch in einer Minderheitsregierung. Und zwar ohne jegliche Frist, im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was die Bestimmungen in Brandenburg sind oder in Sachsen.
Apropos Sonderfall, könnte man denn nicht aus CDU-Sicht eine Thüringer Linke, die sich stark auf Bodo Ramelow ja fokussiert und fokussiert hat, könnte man die nicht doch als Sonderfall verkaufen?
Es ist ein Sonderfall, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, in Thüringen hat ja bei der Wahl auch nicht die Linke gewonnen, sondern das hat Bodo Ramelow gewonnen, der ja alles getan hat während des Wahlkampfes und auch schon in seiner gesamten Legislaturperiode, um eben nicht als linker Ministerpräsident wahrgenommen zu werden, sondern als bürgernaher Kümmerer, Landesvater für Thüringen insgesamt. Und auf der anderen Seite ist auch der Landesverband in Thüringen, der linke Landesverband, jetzt nicht einer der ideologischen Hardliner. Insofern kann man schon Argumente finden, warum Thüringen ein Sonderfall ist. Aber das Problem sind ja die Auswirkungen auf den Bund und die Auswirkungen auf die Anhängerinnen und Anhänger der CDU im Bund, sprich dann eben auch in Westdeutschland. Und da haben wir eben die Situation, dass sehr viele eben noch die Linkspartei eben nicht als normale demokratische Partei ansehen, wegen ihrer DDR-Vergangenheit, wegen ihrer unklaren Haltung zu dieser Vergangenheit, auch wegen der Tatsache, dass es ja Organisationseinheiten in der Linkspartei gibt, in der Bundeslinkspartei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden als linksextremistische Organisationen. Das kommt ja alles dazu. Und da ist eben auf der Bundesebene und in Westdeutschland, auch bei den westdeutschen Landesverbänden, bei den Bürgerinnen und Bürgern ein anderes Bild da der Linkspartei, als es jetzt in Thüringen der Fall ist. Und auf das muss Rücksicht genommen werden. Und wenn die CDU in Thüringen eine Koalition eingegangen wäre, dann bin ich mir sicher, hätte die Bundes-CDU da Schwierigkeiten bekommen.
Herr Niedermayer, die große Frage, die ja an so einem Nachwahltag im Raum steht, ist, führen denn nicht zwangsläufig alle Konstellationen aktuell zu mehr Protestwählern am Ende, weil die Unzufriedenheit sehr wahrscheinlich steigen wird?
Also die AfD wird natürlich versuchen, jegliche Konstellation, die sich jetzt ergibt, zu ihrem Gunsten auszunutzen und zu sagen, ja, die anderen, die verschwören sich und verbünden sich jetzt in irgendeiner Form gegen uns nur, um uns von der Macht fernzuhalten. Also wir haben so etwas wie ein Kartell oder eine Volksfront, um DDR-Jargon zu benutzen, gegen uns jetzt. Das wird kommen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht zu vermeiden. Andererseits hat man ja durchaus seitens der anderen Parteien ein probates Mittel, um noch stärkeres Anwachsen des Protestes zu verhindern. Man muss nämlich eine Politik machen, die die Ursachen des Protestes verringert oder beseitigt. Und da geht es nicht einmal nur um Flüchtlingsfragen, die ja immer noch ganz zentral sind für die Wählerinnen und Wähler der AfD. Da geht es gerade im Osten, und das hat Brandenburg, Sachsen und jetzt auch Thüringen wieder gezeigt, zum Beispiel um das starke Stadt-Land-Gefälle, um die Frage von Infrastruktur, von schlechter Infrastruktur, dass sich die Leute auf dem Land abgehängt fühlen und dass sie das Gefühl haben, die Politik hat sie vergessen und geht nicht genügend auf ihre Interessen ein. Und das sind ja Dinge, die kann man ändern, indem man zum Beispiel eben für bessere Infrastruktur sorgt, indem man zum Beispiel eben die Lebensverhältnisse auf dem Land stärker angleicht an die in den städtischeren Regionen.
Bei uns im Deutschlandfunk Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, zum Koalitionsdilemma in Thüringen. Apropos Koalition, auf Bundesebene gibt es seit Tagen Streit um die Außenpolitik und damit nicht genug. Im Subtext geht es um einen Streit um die Hoheit in der schwarz-roten Koalition. Seit Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer unabgesprochen in den Medien einen Vorschlag zum Vorgehen in Syriens Nordosten unterbreitete. Bundesaußenminister Maas von der SPD wehrte sich öffentlich und hat jetzt mit seinem Besuch in der Türkei sogleich für scharfe Kritik bei der CDU gesorgt. Panayotis Gavrilis meldet sich aus Berlin.
Es herrscht dicke Luft innerhalb der Koalition. Vor allem die Union ist sauer. Der Grund, unter anderem diese Aussagen des Außenministers Heiko Maas gegen die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei seinem Besuch in der Türkei am Wochenende.
Überall wird uns gesagt, es sei kein realistischer Vorschlag. Für Dinge, die im Moment eher theoretischen Charakter haben, hat uns die Zeit gefehlt, weil den Menschen in Syrien die Zeit für theoretische Debatten fehlt.
Für die Union sind diese Aussagen nach wie vor ein Angriff auf öffentlicher Bühne gegen die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Sie hatte für Nordsyrien im Alleingang eine UN-kontrollierte Sicherheitszone vorgeschlagen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nimmt seine Parteikollegin in Schutz. Er twitterte, es sei seit Jahrzehnten für jeden Politiker klar, dass man vom Ausland aus weder Politiker, der Opposition noch der eigenen Regierung kritisiere. Für den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, sei Heiko Maas' Auftritt ein peinlicher Moment deutscher Außenpolitik gewesen. Doch es gibt nicht nur Rückendeckung für Kramp-Karrenbauer. CDU-Vize Armin Laschet hatte sie öffentlich wegen ihres Stils beim Syrien-Vorstoß kritisiert. Und Maas bekommt, wenig überraschend, Unterstützung aus der eigenen Partei, hier vom SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Er ist dann in der Pressekonferenz gefragt worden, ob der Vorschlag der Schutzzone eine Rolle gespielt hat. Das hat er verneint, weil das anscheinend in den Gesprächen keine Rolle spielt, so wie es anscheinend ja generell in den internationalen Gesprächen keine Rolle spielt. Und insofern kann ich da auch nicht erkennen, wo er die Verteidigungsministerin irgendwo im Ausland angegriffen haben sollte, wenn man lediglich die Regierungsposition darstellt.
Dabei ist nach wie vor gar nicht klar, wie diese Position aussieht, folgt man den Worten des Regierungssprechers Steffen Seibert.
Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Die Bundeskanzlerin unterstützt beide Minister in ihren Bemühungen.
Das gelte weiterhin, so Seibert. Der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Jürgen Hart sagte dem Deutschlandfunk, es mache keinen Sinn, wenn die Bundeskanzlerin ein Machtwort spreche. Hart setzt darauf, dass der Streit zwischen Außen- und Verteidigungsministerium beigelegt wird. Das müsse jetzt geschehen, so Hart.
Ich halte nichts davon, wenn wir uns in dieser Weise jetzt innenpolitisch auseinandersetzen. Deutschlandfunk wird auch in Moskau gehört und ich habe kein Interesse daran, dass diejenigen, die jetzt da ihr Spiel spielen in Syrien, sich darüber kaputt lachen, dass wir hier in Deutschland diesen Streit haben. Ich glaube, dass zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Heiko Maas die Sache auch gütlich und vernünftig geregelt werden kann.
Hart plädiert zudem dafür, die 5 EU-Mitglieder im UN-Sicherheitsrat dazu zu bewegen, eine entsprechende Resolution zu starten.
Allein auch, um zu zeigen, wer ist denn derjenige, der so etwas nach den Regeln des internationalen Rechts befürwortet? Und wer ist derjenige, der das blockiert? Und dann muss Russland Farbe bekennen.
Für die SPD-Vorsitzkandidatin Saskia Esken hat die öffentlich ausgetragene Meinungsverschiedenheit hingegen noch eine ganz andere Dimension. Im Deutschlandfunk sagte sie,
das sind tatsächlich deutliche Zeichen dafür, dass die Große Koalition auch an einem Punkt angekommen ist, wo sie nicht mehr in der Lage ist, gemeinsam auch Antworten auf die Fragen der Zukunft oder der Gegenwart zu geben. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass da keine Zusammenarbeit richtig mehr gut funktioniert.
Der Streit um eine mögliche deutsche Beteiligung im Nordsyrien-Konflikt erwirft kein gutes Licht auf diese Koalition, die in ein paar Wochen ihre Halbzeitbilanz vorstellen will und CDU und SPD vor richtungsentscheidenden Parteitagen stehen.
Berichtet Panayotis Gavrilis. Nach den Worten von Außenminister Maas ist Deutschland bereit, sich weiter am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu beteiligen. Das sagte Maas heute bei einem Besuch in Tunis. Der Einsatz gegen hochrangige IS-Vertreter in Syrien läuft auch nach dem Tod des IS-Anführers al-Baghdadi weiter. Carsten Künter berichtet.
US-Präsident Donald Trump hatte ihnen nur unter ferner Liefen gedankt für die Hilfe beim Aufspüren von Abu Bakr al-Baghdadi. Doch die syrischen Kurden reklamieren den Erfolg der US-Kommandoaktion ganz wesentlich für sich. Die von Kurden geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, hätten eine wichtige Rolle gespielt, so Redur Khalil, ein Führungsmitglied der SDF. In der Stadt Hasaka sagte Khalil gestern Abend vor Journalisten, al-Baghdadis Tod sei das Ergebnis einer geheimdienstlichen Zusammenarbeit zwischen den SDF und den USA über mehr als 5 Monate. Während der vergangenen Tage konnte der Aufenthaltsort von al-Baghdadi bestätigt werden und Informationen wurden mit der amerikanischen Seite geteilt, vor allem mit der CIA. Heute wurde die Operation ausgeführt mit der aktiven Teilnahme der Geheimdienste der SDF. Bemerkenswert, wenn es stimmt, was die SDF-Führung sagt, dann hätten die USA eigentlich viel früher gegen al-Baghdadi losschlagen können. Der Darstellung der SDF zufolge gab es aber wegen des türkischen Einmarsches in Nordsyrien eine Verschiebung. Für diese Invasion hatte Trump den Weg freimachen lassen, als er den Abzug aller US-Soldaten aus der Region anordnete. SDF-Sprecher Kino Gabriel: Die SDF stellen fest, dass die Operation gegen al-Baghdadi wegen der türkischen Aggression gegen unser Gebiet um mehr als einen Monat verschoben wurde. Im Kampf gegen die Spitze des IS gab es gestern einen weiteren Erfolg. Nach Angaben der kurdischen Miliz YPG kam der Chefpropagandist des IS, Abu al-Hassan al-Muhajir, ums Leben bei einem gemeinsamen Einsatz der Miliz mit US-Kräften in der Nähe der nordsyrischen Grenzstadt Jarablus. Der Kommandant der SDF, Maslum Abdi, beschrieb al-Muhajir als die rechte Hand von al-Baghdadi. Bei der Razzia habe es sich um die Fortsetzung des vorherigen Einsatzes gegen den IS-Anführer gehandelt. Auch hier hätten die SDF den Amerikanern Informationen geliefert. Nach SDF-Darstellung ist nun die oberste Führungsebene des IS in Nordwestsyrien faktisch ausgeschaltet. Auf Twitter macht der SDF-Kommandant Abdi deutlich, dass der Kampf gegen den IS weitergeht. Es gebe andauernde Operationen, um IS-Anführer zu jagen, so Abdi.
Und damit sind wir um 23.34 Uhr bei aktuellen Kurzberichten. Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Südwesten Frankreichs sind 2 Menschen schwer verletzt worden. Der Angreifer soll Verbindungen zur rechtsextremen Partei von Marine Le Pen haben. Martin Bohne.
Der Angreifer versuchte zunächst, eine Tür der Moschee von Bayonne in Brand zu setzen. Dabei wurde er von 2 Männern gestört, die in der Moschee gearbeitet hatten. Er schoss auf sie und verletzte sie schwer. Der Täter konnte kurze Zeit später in seinem wenige Kilometer entfernten Wohnort festgenommen werden. Die Motive des 84-Jährigen sind noch unklar. Vor einigen Jahren hatte er bei Regionalwahlen für die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen kandidiert. Danach wurde er jedoch, einem Parteifunktionär zufolge, ausgeschlossen und es bestünde kein Kontakt mehr. Le Pen verurteilte den Anschlag als einen Akt, der den Werten des Rassemblement National absolut widerspreche. Präsident Macron hat die Tat als abscheulich verurteilt und versichert, dass alles getan werde, um die muslimische Bevölkerung zu schützen. Der Anschlag fällt in eine Zeit verschärfter Debatten um die Verschleierung von Frauen und die Vereinbarkeit des Islam mit den Werten der Französischen Republik. Vertreter der muslimischen Gemeinde sprachen in Reaktion auf den Anschlag von einer Stigmatisierung der religiösen Praktiken, die zu einer Zunahme der Angriffe auf Moslems führe.
Nach Angaben des Bundeskriminalamts nimmt die Verbreitung von Kinderpornografie durch Kinder und Jugendliche stark zu. Frank Angermund.
Laut der Leiterin der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität des BKAs Vogt werden die Videos hauptsächlich von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden geteilt. Diese seien nicht pädophil, sondern würden die Videos aus Neugier und Leichtsinn verbreiten. Vogt sagte, viele der Verdächtigen hätten sich überrascht gezeigt, dass ihre Handlungen strafbar sind und Folgen haben können. Die Wohnungen von 21 Verdächtigen im Alter von 14 bis 26 Jahren waren letzte Woche von Ermittlern durchsucht worden. Den Beschuldigten aus 11 Bundesländern wird vorgeworfen, kinderpornografische Dateien besessen und übers Internet geteilt zu haben. Bei einem Video ist die Vergewaltigung eines 10-jährigen Kindes zu sehen. Die Videos werden von den Empfängern häufig mit Emojis kommentiert. Vogt sagte, es gebe eine Vielzahl weiterer Verdächtiger. Die Durchsuchungen seien auch eine Botschaft, der Verbreitung von Videos dieser Art entgegenzuwirken. Das BKA habe in diesem Fall insgesamt rund 70.000 Hinweise aus den USA bekommen.
Der Jüdische Weltkongress hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet. Irene Essmann.
Angela Merkel sei der personifizierte Staudamm gegen Extremismus, Hass, Rassismus und Antisemitismus, die Hüterin der Zivilisation. Mit diesen Worten würdigte der Präsident des Jüdischen Weltkongresses Robert Lauder die Kanzlerin. Stets habe sie die jüdischen Gemeinden in Deutschland unterstützt und an der Seite Israels gestanden, so Lauder in seiner Laudatio. 3 Wochen nach dem Anschlag in Halle, bei dem 2 Menschen getötet wurden und vermutlich nur die Sicherheitstechnik der Synagoge noch mehr Tote verhinderte, mahnte der Vertreter von mehr als 100 jüdischen Gemeinden und Organisationen weltweit vor dem zunehmenden Judenhass. Lauder forderte, jüdische Schulen und Synagogen müssten polizeilich geschützt werden, antisemitisch motivierte Taten schärfer geahndet und bestraft werden und ermahnte ein Verbot von Parteien an, die ein neonazistisches Gedankengut verbreiteten. Forderungen, die Kanzlerin in ihrer Rede nicht direkt beantwortete. Sie verwies allerdings darauf, dass die Bundesregierung noch in dieser Woche ein Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität unter anderem im Netz verabschieden wolle. Damit, so Merkel wörtlich, auf Worte keine Taten folgen.
Mit einem Festakt ist der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, offiziell verabschiedet worden. Vanessa Rothe.
Der Italiener stand 8 Jahre an der Spitze der EZB. Zum 1. November übernimmt die Französin Christine Lagarde den Posten. Als Symbol für den Wechsel überreichte Draghi seiner Nachfolgerin eine Glocke, mit der der Präsident die Sitzung der EZB leiten soll. Er habe sie aber nie gebraucht, fügte Draghi lächelnd hinzu. Der scheidende Präsident sagte, es falle ihm leichter, die EZB zu verlassen, mit dem Wissen, dass sie unter Lagarde in guten Händen sei. Die Redner auf dem Festakt würdigten den Präsidenten als den Mann, der den Euro erfolgreich durch stürmische Zeiten geführt habe. Bundeskanzlerin Angela Merkel dankte Draghi für seinen leidenschaftlichen Einsatz und dass er die Unabhängigkeit der EZB bewahrt habe. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, Mario Draghi habe den europäischen Traum hochgehalten. In der Eurokrise habe er viel Mut bewiesen. In Draghis Amtszeit hat die EZB den Zins auf 0% gesenkt und für Billionen Euro Anleihen gekauft. Banken müssen zudem Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Zentralbank parken. Beobachter erwarten nicht, dass Nachfolgerin Christine Lagarde den Kurs der EZB ändern wird. Sie betonte heute, die Zentralbank habe immer innerhalb ihres Mandats, also ihres politischen Auftrags, gehandelt.
An der Wall Street in New York rückte zum Handelsschluss der Dow Jones um 0,49% auf 27.091 Punkte vor. An der deutschen Börse verzeichnete der DAX heute den höchsten Stand seit fast 1,5 Jahren. Dorothee Holz berichtet aus Frankfurt.
Kurz vor Börsenschluss und kurz nach Handelsende gab es noch Geschäftszahlen von der Commerzbank und der deutschen Börse. Für die deutsche Börse lief es im dritten Quartal nicht schlecht. Die Börse hat den Gewinn gesteigert. Der bereinigte Gewinn lag zwischen Juli und August 18% über dem Vorjahreswert bei gut 280 Millionen Euro. Bei den Erlösen ging es ebenfalls hoch, deutlicher als von Experten erwartet. Auf der Positivseite steht auch, dass die Börse weiter an ihren Zielen für das gesamte Geschäftsjahr festhält. Die Zahlen der Commerzbank waren eigentlich nicht geplant. Die Commerzbank konnte die leitgeprüften Anleger aber positiv überraschen. Zwischen Juli und September hat die Bank netto fast 300 Millionen Euro verdient, 35% mehr als im Vorjahr. Dass unterm Strich mehr hängen blieb, lag am Verkauf der Tochter eBays, an gesunkenen Kosten und auch daran, dass die Commerzbank weniger Geld für faule Kredite zurücklegen musste. An der Börse kamen die Daten gut an. Commerzbank-Aktien legten fast 2,5% zu. Insgesamt war die Stimmung gut. Der DAX stieg zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit fast 1,5 Jahren. Um 0,4% ging es hoch auf 12.942 Punkte. Beim Handelsstreit gibt es Hoffnungsschimmer und beim Brexit eine neue Deadline. Das mindert auf jeden Fall die Angst vor einem harten Brexit, wenn auch das Drama weitergeht. Dass es in der deutschen Exportwirtschaft wieder etwas aufwärts geht, hat die Stimmung ebenfalls beflügelt.
Und mit dem Bericht von Dorothee Holz enden unsere Kurznachrichten. Bevor es im britischen Parlament am Abend eine Abstimmung über mögliche Neuwahlen gab, fiel in Brüssel eine Entscheidung in Sachen Brexit. Die EU-Staaten einigten sich auf eine Verschiebung des Brexits um bis zu 3 Monate. Was es mit dieser flexiblen Brexit-Verlängerung auf sich hat, weiß Peter Kapern.
Nach einem Wochenende der Telefondiplomatie war nur noch ein kurzes Treffen der Botschafter der EU-27 nötig, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen. Der Brexit wird zum 3. Mal verschoben, dieses Mal bis zum 31. Januar 2020. Längstens bis zum 31. Januar. Denn Großbritannien hat die Möglichkeit, zum jeweils Monatsersten zuvor auszusteigen, falls bis dahin das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ratifiziert wurde. Flextension, so heißt diese Form der Fristverlängerung im EU-Jargon. Am vergangenen Freitag war die Brexit-Vertagung noch an Frankreich gescheitert. Emmanuel Macron hätte den Briten am liebsten nur 2 zusätzliche Wochen bis Mitte November eingeräumt, um den Druck auf das Unterhaus zu erhöhen, endlich dem Austrittsabkommen zuzustimmen. Nach einem Telefonat mit dem britischen Premier Boris Johnson am Wochenende lenkte Macron ein. Und so konnte der Beschluss, ohne den es am kommenden Donnerstag einen No-Deal-Brexit gegeben hätte, heute von den EU-Botschaftern mit der notwendigen Einstimmigkeit gefasst werden. Damit behält Großbritannien vorläufig alle Rechte und Pflichten eines EU-Mitglieds. Also auch die Pflicht, einen EU-Kommissar nach Brüssel zu schicken.
Premierminister Boris Johnson stimmte dem Angebot der EU direkt am Abend zu. Noch aber hängt Großbritannien in der politischen Selbstblockade. Das wurde kurz darauf wieder deutlich bei Boris Johnsons erneutem Gesuch vor dem Parlament, Neuwahlen herbeizuführen. Neue politische Mehrheiten könnten Bewegung in die Entscheidung über den Brexit-Vertrag bringen. Aber Johnson hatte keinen Erfolg in der Abstimmung über eine vorgezogene Neuwahl. Christine Heuer berichtet aus London.
Wieder eine Niederlage für Boris Johnson. Für seinen Antrag, die Briten am 12. Dezember wählen zu lassen, bekam der Premier zwar 299 Ja- und nur 70 Nein-Stimmen, gebraucht hätte er aber eine Zweidrittelmehrheit, also 434 Stimmen. John Bercow, der Speaker, von dem man weiß, dass er gegen den Brexit ist, wirkt nicht unzufrieden, als er das Ergebnis verkündet.
The eyes have it, but the motion has not obtained the majority required.
Ja, hat gewonnen, aber weil der Antrag nicht die erforderliche Mehrheit erreicht hat, siegt doch das Nein. Das heißt aber noch lange nicht, dass es keine Neuwahlen im Dezember gibt, womöglich sogar an Boris Johnsons Wunschtermin. Für morgen hat er einen neuen Antrag angekündigt, einen, der mit einfacher Mehrheit durchkäme. Wieder für den 12. Dezember, aber diesmal ohne die Absicht, bis dahin auch seinen Brexit-Vertrag noch durchzubekommen. Dafür könnte Downing Street eine Mehrheit bekommen, denn die europafreundlichen Liberaldemokraten und schottischen Nationalisten sind jetzt auch für Wahlen im Dezember. Allerdings schon am 9. Das wollen sie morgen ebenfalls per Gesetz beantragen. Lib Dem-Chefin Jo Swinson.
The plan that we have put forward with the Scottish National Party is a plan
Was wir gemeinsam mit der SNP vorschlagen, würde garantieren, dass der No-Deal-Brexit vom Tisch ist. Wir hätten kein Brexit-Gesetz und der Premierminister müsste sich an den Termin halten. Der 9. oder doch der 12. Dezember, die drei Tage könnten einen Unterschied machen, denn am 9. sind noch keine Semesterferien. Es würden mehr Studenten zur Wahl gehen, junge Leute, die tendenziell gegen den Brexit sind. Die Europafreunde hoffen, dass die Wahlen ein Ersatz sein können für das zweite Referendum, das sie sich wünschen, an das sie aber nicht mehr glauben. Und was macht derweil die größte Oppositionspartei? Labour hat sich heute enthalten. Vor Neuwahlen fordert der Vorsitzende eine Garantie des Premierministers gegen den No-Deal. Boris Johnson schüttet Spott über Jeremy Corbyn aus.
Would it not make sense, according even to his own logic, for him to agree to an election now, so that he could have the opportunity to take No-Deal off the table himself?
Wäre es nicht sinnvoll, er würde Neuwahlen zustimmen, dann könnte er den No-Deal doch selbst vom Tisch nehmen. Er kann wegrennen, aber er kann sich nicht für immer verstecken.
Mr. Speaker, he can run, but he cannot hide forever.
Tatsächlich fürchtet Labour Neuwahlen jetzt. In den Umfragen liegt die Partei weit hinter Johnsons Tories. Auch wegen Jeremy Corbyn, den viele Briten für unwählbar halten. Es gibt Streit hinter den Kulissen. Im Parlament verteidigt Corbyn sein Nein zu allem, derweil als grundsätzliches Misstrauensvotum gegen Boris Johnson.
This is a Prime Minister who cannot be trusted.
Diesem Premierminister kann man nicht trauen. Jedes Versprechen, das er gibt, bricht er. Er hat gesagt, dass er lieber im Graben stirbt, als Brüssel um eine Verlängerung zu bitten. Auch das ein gebrochenes Versprechen. Es dürfte Labour schwerfallen, beim Nein gegen Neuwahlen zu bleiben. In London machen Gerüchte die Runde, dass die Partei morgen vielleicht doch noch Ja sagt und vielleicht gleich einen Misstrauensantrag gegen Boris Johnson hinterher schiebt. Es wäre eine neue Wolte im nicht enden wollenden Brexit-Drama.
Das britische Unterhaus hat erneut Neuwahlen abgelehnt. Das war ein Beitrag von Christina Heuer. In Lateinamerika ist politisch viel im Umbruch in diesen Tagen. In Chile waren gerade erst über 1 Million Menschen auf die Straße gegangen, weil sie sich gegen Ungerechtigkeiten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik stemmten. Und auch in Chiles Nachbarland ist die Unzufriedenheit Dauergast. Argentinien musste in den vergangenen Jahren immer wieder Wirtschaftskrisen durchmachen. Auch in den 4 Jahren unter Präsident Macri stieg die Inflationsrate wieder drastisch, obwohl der eigentlich für einen Aufschwung sorgen wollte. Nach der Präsidentschaftswahl ist jetzt klar, Macri ist abgewählt. Durchgesetzt hat sich der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez. Anne Herberg über Argentinien nach der Wahl.
Argentinien steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Jahrtausendwende. Das war ausschlaggebend für den Wahlsieg des Mitte-Links-Peronisten Alberto Fernandez, der im Duo mit Ex-Präsidentin Cristina Kirchner als Vize angetreten ist. Er gilt als gemäßigter als sie, trat früher sogar als scharfer Kritiker Kirchners auf. Ihr Wahlbündnis nun gilt als pragmatischer Schachzug, mit dem es gelang, die zersplitterte Opposition zu einen. Die Rentnerin Josefina Martinez dagegen sieht die Zukunft schwarz. Ich bin am Boden zerstört. Ich glaube, das ist das Schlimmste für unser Land. Wir hatten doch schon 12 Jahre Kirchner-Regierung. Wenn Fernandez den Ton angibt, kann da vielleicht was draus werden. Aber ich glaube, es kommt bald zum Konflikt mit Cristina. Denn eigentlich will doch sie regieren. Kirchner gilt als Investorenschreck. Sie hatte Argentinien zunehmend abgeschottet, hinterließ 2015 ein großes Loch im Haushalt und eine hohe Inflation, sowie strikte Devisen- und Kapitalkontrollen. Der Unternehmer und Milliardär Mauricio Macri versprach, alles anders zu machen. Mit liberalen Reformen sollte die Inflation und die Armut überwunden werden, der Weg zu Wohlstand und Wachstum geebnet. Doch sein strikter Sparkurs wirkte die Wirtschaft völlig ab. Und heute geht es Argentinien schlechter als zuvor. Die Inflation erreicht fast 55%. Das und die Angst vor einer erneuten Pleite haben zu einem Run auf die Banken geführt. Und so greift die marktliberale Regierung jetzt wieder zu den Maßnahmen, die sie einst verteufelt hatte.
Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a 200 dólares mensuales el monto máximo que
puede. Zentralbankchef Guido Santleres. Noch in der Nacht hatte er strenge Devisenkontrollen verhängen lassen, um einem weiteren Absturz der Landeswährung vorzubeugen. Die Argentinier dürfen pro Monat nur noch Pesos im Wert von 200 US-Dollar umtauschen. Bis jetzt lag diese Grenze bei 10.000 US-Dollar.
Ich weiß, dass diese Maßnahme, auch wenn sie nur übergangsweise gilt, sehr strikt ist und viele Menschen treffen wird. Ihr Ziel ist es, die Reserven der Zentralbank zu schützen und der neuen Regierung mehr Spielraum für ihre zukünftige Wirtschaftspolitik zu geben. Wie die aussehen soll, ist allerdings noch völlig offen. Zwar hat Fernandes im Vorfeld angekündigt, Preise und Löhne für 180 Tage einfrieren zu lassen und sprach über eine Steuerreform, doch mehr Details sind noch nicht bekannt. Viel Spielraum wird er nicht haben. Argentiniens Wirtschaft ist seit fast 2 Jahren in der Rezession. Arbeitslosigkeit und Armut steigen. Vor allem aber steckt das Land erneut in der Schuldenspirale. Über 100 Milliarden US-Dollar Schulden hat die Macri-Regierung in nur 4 Jahren aufgenommen. Davon über die Hälfte beim Internationalen Währungsfonds. Der Schuldenberg ist unbezahlbar geworden. Diesen nun neu zu verhandeln, wird eine der dringendsten Aufgaben der neuen Regierung sein. Der 60-jährige Jurist Alberto Fernandes hat sich bereits mit noch Präsident Mauricio Macri getroffen. Beide signalisierten beim Übergang, Hand in Hand zusammenarbeiten zu wollen. Zunächst einmal ein positives Zeichen, denn das ist keine Selbstverständlichkeit in Argentinien.
Berichtet Anne Herberg. Wenn Ex-Politiker in die Wirtschaft wechseln, dann schlägt das gerne große Wellen. Für viele hat das ein Geschmäckle in puncto Glaubwürdigkeit, aber auch was mögliche Interessenskonflikte angeht. Jetzt steht wieder einmal ein Gerücht im Raum. Nach einem Bericht der Bild am Sonntag ist Sigmar Gabriel Favorit auf den Chefposten beim Verband der Automobilindustrie. Gabriel war früher Außen-, Wirtschafts- und Umweltminister. Nadine Lindner über ein sensibles Thema.
Bislang ist es nur Geraune. Eine Entscheidung zur neuen VDA-Spitze gibt es noch nicht. Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Chef, zählt zu den aussichtsreichen Kandidaten. Für einige Automanager ist er sogar der Wunschkandidat, so die Süddeutsche Zeitung heute. Der Grund? Gabriel war Umweltminister und Wirtschaftsminister in der Großen Koalition. Er kennt die Strippenzieher in Berlin und Brüssel. Zudem kommt Gabriel aus Niedersachsen. Aus dieser Zeit hat er enge Kontakte zu VW. 2016 sagte Gabriel in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zur Zukunft der Automobilbranche:
Was die Politik nicht machen kann, ist, sich immer hehre Klimaschutzziele setzen und nicht eine Sekunde darüber nachdenken,
was aus den Arbeitskräften
wie die Facharbeiter in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, genau, in der Elektrotechnik oder im Stahl morgen noch Arbeit und Einkommen finden. Das finde ich unfair.
Gabriel 2016 im ZDF. Gabriel hat die Gerüchte bislang weder bestätigt noch dementiert. Der Ex-SPD-Chef ist jedoch nicht allein im Bewerberfeld. Die CDU-Politikerin Hildegard Müller hat ebenfalls einen interessanten Lebenslauf. Sie war von 2005 bis 2008 Kanzleramtsministerin und ist nun im Vorstand des Energiekonzerns Innogy. Sie bringt also neben den politischen auch Kenntnisse in der wichtigen Energieindustrie mit, die in Zeiten der aufkommenden Elektromobilität wichtig sein könnten. Die Entscheidung könnte erst am 7. November bei der nächsten Vorstandssitzung des VDA fallen. Es gibt mehrere Anforderungen an die neue VDA-Spitze, so Experte Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Man müsse
tief vernetzt sein mit der Politik in Deutschland und in Europa, um zum einen zu wissen, welche gesetzlichen Regelungen sind denn in den nächsten Jahren zu erwarten. Er muss aber auch die Position der deutschen Automobilindustrie und deren Interessen glaubhaft den politischen Akteuren vermitteln können.
Die mangelnde politische Vernetzung war dem scheidenden VDA-Chef Bernhard Mattes vorgeworfen worden. Der Job an der Spitze des VDA könnte mindestens so anstrengend werden wie an der Spitze der SPD, denn die Branche ist in schwerem Fahrwasser. Die Entwicklung hin zur Elektromobilität fordert bereits erste Entlastungen bei Herstellern und Zulieferern. Die Binnenkonjunktur lahmt, zusätzlich belasten der unklare Brexit und der Zollstreit mit den USA den Absatz. Die Reaktionen auf den möglichen neuen Job von Gabriel fallen kontrovers aus, auch in den eigenen Reihen. Norbert Walter-Borjans, Kandidat für den SPD-Vorsitz, sagte der Bild-Zeitung, dass er mit innerparteilicher Kritik rechne. Lars Klingbeil hingegen versuchte gut Wetter für Gabriels mögliche Pläne zu machen. Gabriel sei profiliert in diesem Bereich, so der SPD-Generalsekretär. Skepsis gibt es auch bei der politischen Opposition. FDP-Chef Christian Lindner am Mittag in der Bundespressekonferenz.
Sigmar Gabriel war als Ministerpräsident von Niedersachsen Mitglied des Aufsichtsrats von VW. Ich stelle die Frage, ob Herr Gabriel für die Branche insgesamt ein guter Repräsentant wäre, wenn er so eng an einen Konzern persönlich angebunden ist.
Christian Lindner im Beitrag von Hauptstadtreporterin Nadine Lindner. Und um 23 Uhr, fast 54 Minuten, sind wir bei der Presseschau angekommen. Und zu mir ins Studio ist Caroline Born gekommen.
Der thüringische CDU-Vorsitzende Moring schließt eine Koalition mit der Linkspartei aus, will aber sehr wohl mit Ministerpräsident Ramelow reden. Die Kommentatoren haben dazu unterschiedliche Meinungen. Die CDU sollte in dieser außerordentlichen Lage, in der sich keinerlei realistische Mehrheit im Landtag anbietet, in Gespräche mit der Linken gehen, erklärt die Thüringer Allgemeine aus Erfurt. Die Alternativen wären die demokratische Totalverweigerung oder die selbsternannte Alternative namens AfD. Beides wurde gestern von namhaften hiesigen CDU-Mitgliedern gefordert. Doch beides ist falsch, mehr noch, es ist verantwortungslos. Ähnlich sieht es der Kölner Stadtanzeiger. 30 Jahre nach 1989 ist jetzt ein zweiter Mauerfall möglich. Eine Auflösung der lange als unüberbrückbar empfundenen Feindseligkeit zwischen Christdemokraten und Linken. Wenn beide jetzt erstmals nach Schnittmengen suchen, kann darin etwas Gutes, vielleicht sogar Heilendes für Deutschland als Ganzes liegen. Das Handelsblatt aus Düsseldorf hingegen warnt vor einer Zusammenarbeit zwischen CDU und Linkspartei. Denn dann laufen nicht nur in Thüringen, sondern auch im restlichen Bundesgebiet noch mehr konservative Wähler zur AfD über. Die CDU wäre dann in der völligen Beliebigkeit angekommen. Dass sie bereits als sozialdemokratisiert bespöttelt wird, wird schon lange hingenommen. Auch die Nürnberger Zeitung hebt hervor, so wie Teile der Linken nach wie vor ein anderes politisches und gesellschaftliches System als das der Bundesrepublik anstreben, so streben das auch auf der anderen Seite des Spektrums Teile der AfD an. Solange das so ist, kann die Union die Frage, ob eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit möglich ist, nicht mit Ja beantworten, ohne ihre grundsätzlichen Werte zu verletzen. Eine andere Schlussfolgerung zieht die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Natürlich kann die CDU auch an der Rheinlehre festhalten. Sie kann immer dann, wenn das Wort AfD fällt, Linke genauso schlimm rufen. Aber sie hat ja gesehen, wohin das führt. Ein Bündnis von CDU und Linken wäre, trotz des moderaten Bodo Ramelow, der Biss in einen sehr sauren Apfel. Doch wer saure Äpfel nicht mag, sollte die Politik lieber ganz meiden. Kommentiert werden außerdem die Präsidentschaftswahlen in Argentinien, bei denen der Oppositionskandidat Fernandes gewonnen hat. Dazu schreibt die Tageszeitung, das Pendel hat wieder nach links ausgeschlagen. Nach 5 Jahren neoliberaler Austeritätspolitik unter Mauricio Macri sehnt sich Argentiniens Wählerschaft wieder nach mehr Staat und nach mehr Fürsorge.
Vielen Dank für diese Presseschau an Caroline Born. Ja, und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.